Hallo, hier ist Bible Tunes mit Scott und Gott. Alltägliche und himmlische Gedankenteilchen von Martin Scott.
Ich finde, in jeder Scott und Gott Staffel muss wenigstens eine Bibelbildungsepisode verhandelt werden. Und für diese Staffel habe ich mir die Josef-Geschichte aus dem ersten Buch Mose vorgenommen. Und müsste ich diese in zwei Sätzen zusammenfassen, ich würde sagen, Josef war ein arrogantes Sackgesicht und zugleich eine unglaublich starke, glaubende Persönlichkeit. Später im Leben bekommt er beides zusammen. Zum Glück aber stehen mir ein paar mehr Sätze zur Verfügung, die ich nun nutzen möchte. Josef kommt als vorletzter von insgesamt 12 Brüdern auf die Welt und sein Start ins Leben wird ihm von seinem Vater nicht gerade sehr leicht gemacht. Weil Vater Jakob ihn erst im hohen Alter geschenkt bekommt, verhätschelt er ihn und erzieht ihn geradewegs zu einem Narzissten. Ein bunter Rock, den Jakob dem Josef anzieht und der ihn von allen anderen als Lieblingssohn unterscheiden soll, hebt ihn fortan von der grauen Masse der 11 anderen Brüder ab. Eine ausgeprägte und seltene Begabung lässt Josef zudem ganz besonders erscheinen. Er träumt Träume, die scheinbar eine zukunftsweisende Bedeutung haben, und er kann sie deuten. Die notwendige Sensibilität aber mit einem besonderen Talent behutsam Umgang zu pflegen, scheint Josef wiederum nicht zu haben. Ungefragt erzählt er seiner Familie wahlweise, sie seien verkümmerte Kornhalme, die sich um ihn herum dem wichtigsten Strohhalm auf dem Feld versammeln und verbeugen würden. Oder aber auch, er sei eine alles andere überstrahlende Sonne und seine Familie wären wie Mond und Sterne, halt deutlich blasser und teilweise auch noch von ihm selbst erleuchtet. Entsprechend seiner innerfamiliären Sympathiewerte wird Josef eines Tages von seinen Brüdern überfallen und in ein Erdloch gesperrt. Ich vermute, ein paar heftige Schläge auf die 12 waren auch noch dabei, dafür hätte ich jedenfalls vollstes Verständnis. Als Gefangener wird er an eine vorbeiziehende Karawane und von dieser als Sklave an den persönlichen Assistenten des ägyptischen Pharaos verkauft. Denn wir befinden uns in einer Vergangenheit weit vor unserer Zeit. Und hier, in Ägypten, beginnt die Geschichte von Josef ein zweites Mal. Eben noch Papas Liebling, jetzt am untersten Ende sämtlicher Nahrungsketten angekommen. Aber interessanterweise tritt Josef nun völlig anders auf, als wäre er geläutert. Er arbeitet sich im Haus des Assistenten des Pharaos, geben wir ihm noch schnell einen Namen, nämlich Potiphar. Er arbeitet sich bei Potiphar im Haus herauf und wird wiederum dessen Assistent. Bei Potiphars Frau weckt er Begehrlichkeiten und während ihr Mann seinen Amtsgeschäften nachgeht, soll Josef seine Geschäfte niederlegen, um sich mit ihr in ihrem Bett zu treffen. Aber Josef bewahrt Haltung und flieht vom Ort ohne Geschehen. Sie wiederum dreht den Fall so, als hätte sie ihn gerade eben noch vertreiben können, bevor Josef sich vergewaltigend über sie hergemacht hätte. Diese Form der altbekannten Venusfalle, in der Version ohne Spaß, bringt Josef ins Gefängnis des Pharaos und er wird zu einer noch mehr entrechteten Person, als er vorher ohnehin schon war. Und dennoch beginnt er erneut eine Karriere. Weil er sich gut führt, erhält er bald Mitführungsverantwortung für weitere Mitgefangene. Und als zwei persönliche Mitarbeiter des Pharaos Nachtträume erleben, von denen sie das Gefühl haben, sie könnten etwas Wichtiges bedeuten, kann Josef ihnen die Träume haargenau deuten und ihnen damit ihre Zukunft vorhersagen. Einer der beiden wird dann bald wieder in den Dienst beim Pharao zurückbeordert und erlebt, wie eines Nachts der höchste Mann im ägyptischen Staat ebenfalls träumt und verwirrt aufwacht. Josef wird als der Traumdeutungsexperte aus dem Gefängnis gerufen, deutet dem Pharao seinen Traum, der ihm vertraut und ihn zur neuen Nummer 2 Ägyptens ausruft. Denn was der Pharao da träumte und was Josef anscheinend haargenau zu verstehen scheint, ist von immenser Bedeutung für das Überleben des ägyptischen Reiches in den nächsten Jahren. Auf Grundlage des Traums des ägyptischen Monarchen legt Josef Lebensmittelvorräte für insgesamt 14 Jahre an. Denn dem Pharao deutet er seinen Traum wie folgt. Es werden 7 fette Jahre kommen mit hohen Erträgen und starken Ernten. Und dann werden 7 magere Jahre kommen mit großen Ernteausfällen. Diese Hungerskatastrophe wird auch die Länder um dein Reich herum treffen. Und du wirst sie nur dann überleben, wenn du in den Jahren zuvor vorgesorgt hast. Das Ende der Geschichte von Josef mutet dann schon fast kitschig an. Die prophezeite Hungersnot bricht im 8. Jahr tatsächlich in der gesamten Region aus. Josefs gesamte Familie emigriert nach Ägypten und es kommt zu einem Wiedersehen zwischen Vater Jakob, den 11 verbliebenen Brüdern und Josef, der vermutlich jetzt erst recht die buntesten Gewänder des Orients trägt. Alle versöhnen sich. Josef wird insgesamt 110 Jahre alt und nach seinem Tod mit ägyptischen Ehren zu Grabe getragen. Und den Rest meiner Zeit heute möchte ich dafür verwenden, was der geneigte Scott und Gott-Hörer im 21. Jahrhundert aus diesem Epos meiner Meinung nach lernen kann. Liegt ja eigentlich auf der Hand, aber ich helfe gern. Erstens, Josef vertraute in jeder Lebenslage auf seine besondere Begabung. Wir lernen auch, dass jede Begabung auch ihre Begrenzung hat, dass jede Stärke auch zugleich die Schwächen einer Person markieren und dass jedes Können andere unfähig in den Schatten stellen kann. Aber obwohl Josef so oft aneckte, bleibt er dabei, sein gottgegebenes Talent weiterhin einzusetzen. Im zweiten Teil seiner Geschichte scheint er damit aber nicht mehr anzuecken, das heißt, er scheint seine Begabung sehr viel besser zum Wohle anderer und nicht mehr zum Vorführen seiner Überlegenheit einzusetzen. Das ist am Ende, was das Anwenden seiner Begabung betrifft, dasselbe in Grün und doch ein riesiger Unterschied. Vertrauen wir also in unsere Fähigkeiten, lassen wir sie uns durch nichts und niemanden ausreden, aber wenden wir sie so an, dass wir andere unterstützen und nicht erniedrigen. Zweitens. Josef vertraute Gott. Unerschütterlich. Als der ewig selbe, treue, mitgehende Gott an seiner Seite. Unabhängig davon, ob er sich auf einem Höhenflug, auf dem tiefsten Tiefpunkt oder in wichtiger Mission wiederfand. Was auch immer in deinem Leben gerade geschieht oder noch geschehen wird, du darfst dich darauf verlassen, dass du nicht an Gott zweifeln brauchst. Ob sich das bei mir selbst jeden Tag so anfühlt? Um Gottes Willen, natürlich nicht. Ich sag's mir selbst genauso. Drittens, Josef verstand sein Leben anscheinend so, dass er sich selbst täglich herausgefordert sah, entsprechend der Umstände, in denen er lebte, das Beste aus seinen Möglichkeiten zu machen, die er hatte. Anders kann ich mir seine Biografie nicht erklären. Hierfür brauchte er keinen Brief vom Himmel, keine Tageslosung und auch keinen Sonntagsgottesdienst mit Lobpreiszeit heute ganz besonders laut. Es reichte ihm der jeweilige Lebensumstand, in dem er morgens aufwachte. Kein einziges Mal ist in den 14 Kapiteln der Josefs Geschichte davon zu lesen, dass er mal jammerte oder mit seinem Schicksal haderte, obwohl er Grund genug dazu hatte, wie ich finde. Vertrauen wir also darauf, dass der Brief vom Himmel mit sehr besonderer Anweisung für unser Leben ein Wunder bleibt und dass wir üblicherweise für Lebenswillen und Gestaltungskraft alles bereits beisammen haben, wenn wir morgens aufstehen. Leben wie Josef ist halt schon geil. Mit Vertrauen in das eigene Können, mit Vertrauen auf Gott und mit der Gelassenheit, jede auch noch so schwierige Situation mit dem meistern zu können, wer man ist und was man kann.